2025. Was für ein Wahnsinnsjahr für die Region Basel. Wir haben Kader ESC, die Frauen-EM, die Affäre BLKB, diverse Pharma-Schlagziele und der FCB wird Meister und das Basel-Biet hat gewählt. Darüber wollen wir jetzt reden im Jahresend Feierabendbier bei Prime News. Bei mir sind jetzt Redaktionsleiter Anja Scharra und ihre Stellvertreterin Lea Meister. Salü zusammen.
Hallo miteinander.
Feierabendbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.
Mein Name ist Claude Bühler. Anja, Lea, zuerst einmal, was war für euch der stärkste Eindruck, ob persönlich oder journalistisch, vom vergangenen Jahr?
Ist eine sehr schwierige Frage für mich. Ich habe, jetzt sagen wir es mal im persönlichen Bereich, ist es das 2025 geprägt gewesen von ganz, ganz vielen Veränderungen, auch grösseren. Und ja, wenn man sich so mit sich selber beschäftigt, dann ruckt so das grosse Weltgeschehen oft ein bisschen ein Hintergrund, aber finde eigentlich noch lustig, weil das ist ja im Lokaljournalismus etwas, was wir sehen, hey, etwas, was ganz klein und aber noch ist, interessiert die Leute irgendwie am meisten. Und darum ist journalistisch für mich auch, sticht irgendwas relativ Banales aus, nämlich der Bodega-Abschied oben, wo ich von den Batzen dort noch dürfen begleiten, wo ja eben für, glaub, Leute, die sich da nicht so interessieren, extrem banal wirkt, aber das ist so lässig gewesen, der Johnny Freeman wird Institution in dieser Stadt 40 Jahre lang in dieser Bodega bis um 4 Uhr am Morgen mit diesen Leuten dort. Und es ist einfach, ja, jeder in Basel hat irgendwie eine Bodega-Geschichte zu erzählen und das ist irgendwie so ein Text am Schluss, das ist nicht irgendwie eine riesen Recherche, aber es ist einfach ein schöner Text, wo mir doch noch in Erinnerung geblieben ist. Also,
ja. Mir auch. Lea?
Ich glaube, bei mir würde ich sagen, ist es persönlich, also privat gesehen, ist es, glaube die Frauen-EM, wo für mich unfassbar viele schöne und unvergessliche Momente, neue Freunde, Freundinnen, aber auch das Zusammenkommen mit alten Freunden ermöglicht hat und halt die Fußballleidenschaft, die ich halt einfach habe, extrem festgetragen hat. Das war mega schön gewesen. Journalistisch ist es etwas, was jetzt ein bisschen näher an jetzt gerade dran ist. Das ist für mich der Nasenweg. Mordprozess gewesen, wo ich einfach extrem bleibend gefunden habe, wie der Gerichtspräsident Dominik Kiener den unfassbar einfühlsam und wirklich auf einem Niveau geleitet hat. Das habe ich so noch nie erlebt und ich finde, das darf man auch mal hervorheben.
Machen wir an dieser Stelle. Wir kommen zum ersten Höhepunkt. Der Eurovision Song Contest ESC im Frühling. Wie gut ist es gewesen, wie gut haben wir es gemacht in Basel? Was habt ihr gefunden?
Ich habe eine spannende Zeit gefunden, eine aufregende Zeit. Die Stadt ist, also wir haben ja Touristen, Touristinnen haben wir immer wieder, aber also es ist eine wahnsinnige Fülle an Menschen gesehen in dieser Stadt. Manchmal ist man in Steine reingelaufen und hat einen, also ich bin am gerade wieder umgedreht, weil ich dachte, hui, vielleicht in einer Stunde noch mal. und ich hatte immer wieder so einen Moment, wo ich dachte, jetzt ist es mir gerade ein bisschen zu viel, jetzt gehe ich heim. Und aber kaum bin ich daheim gewesen, hatte ich eigentlich Angst gehabt, etwas zu verpassen. Für mich war es wirklich eine sehr spezielle Zeit gewesen. Die Stadt war anders gewesen als sonst.
Wie anders?
Ein bisschen pulsieren tut es immer, aber manchmal hat man ja so ein das Gefühl, wir sind schon in einer sehr, sehr kleinen Stadt. Mhm. Das meine also ich auch nicht negativ.
Ja, ja.
Genau, oder? Am Sonntag läufst du durch die Stadt und denkst, ja. Ja, also, ich weiß auch nicht, schon nur jemand, der irgendwie aus einer deutschen Großstadt kommt, würde jetzt denken, was ist da los? Mhm. Aber irgendwie genießt man es ja manchmal auch Witz. Manchmal, auch wenn man im Ausland ist, also mir geht es, also ich genieße dann auch die Ruhe auch, wenn ich wieder zurückkomme. Und die Ruhe ist wirklich über mehrere Wochen, auch nachher mit der EM, dann noch ist die einfach weg gewesen. Mhm. Ich habe das auch körperlich und emotional anstrengend gefunden, aber sehr aufregend. Sehr aufregend.
Du, Anja?
Ja, also wir sind ja gerne immer auch wieder mal kritisch, auch der Verwaltung, dem Staat gegenüber etc. Ich glaube, in dem Fall vom ESC darf man den Veranstalter im Kanton auch wirklich mal eine Grenze winden und sagen, hey, aus meiner Sicht ziemlich reibungslos abgelaufen, so ein riesengroßes Event, eben, wo, ich weiß nicht, wie viele halbe Million oder wie viel sind es am Schluss gesehen, Besucherinnen und Besucher. Ja, ich glaube, Paradeaufführungen dann im Stadion, in der Arena, das Erlebnis ist, glaube ich, toll gewesen. Mhm. Also ich bin an vielen Orten nicht gewesen, muss ich sagen, weil ich bin nicht so ein ESC-Fan. Aber wenn es dann in der eigenen Stadt ist, dann erlebt man es halt schon nochmal ganz anders. Also ich habe es dann schon auch reingeschaut und bin ein bisschen wunderfitzig gewesen. Aber ich glaube, organisatorisch ist das alles tipptopp abgelaufen.
Also ich muss sagen, dass ich darüber sehr gestaunt habe. Also normalerweise würde ein solcher Akt, also das sagt jetzt nicht nur der Bieler, das hat auch zum Beispiel der Regierungspräsident Konradin Kramer gesagt, also normalerweise würde die Planung für so etwas mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Die Stadt hat das rausgedonnert in wenigen Monaten und ich habe von keiner Friktion erfahren, von keinem Problem. Nee.
Das ist ja das, was jetzt aus der Politik jetzt der Wunsch ist, dass man den Groove kann mitnehmen kann, oder dass alles genau, ein bisschen unkomplizierter läuft. Ob das so ist jetzt, weiß ich nicht. Glaube ich noch nicht.
Ja, ich glaube auch, so eine gewisse Flexibilität sollte man unbedingt aus dem rausnehmen. Also, auch schon nur, wenn man durch die Stadt gelaufen ist, ist an jedem Ecke ist Live-Musik gespielt worden. Yeah. Und zwar ohne schwierige Auflagen, ohne dass es kompliziert ist, an das anzugehen. Und das habe ich persönlich das wahnsinnig toll gefunden. Dass einfach, egal wo du bist, es lebt. Und es ist kreativ und es darf auch sein, ohne dass es kompliziert ist. Und ich glaube, so ein bisschen, einerseits natürlich politisch, aber auch sonst so ein bisschen im Alltag eine gewisse Flexibilität und Lockerheit würde ich mir wünschen, dass die bestehen bleibt.
Das hat man im Rothaus hoffentlich gehört. Aber jetzt eben, bleiben wir im Rothaus. Also ist jetzt Basel wegen dem ESC mehr Kulturstadt als vorher? Also wir wissen nicht, ob die Art bleibt. Es gibt immer noch Knatsch wegen der Clubfinanzierung. Und was läuft eigentlich in der Jockeli-Halle? Also ich habe nachgeschaut, das sind irgendwie drei Kulturevents, oder? Also wie nachhaltig ist das, was da passiert ist?
Das finde ich persönlich sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Ich glaube, so etwas braucht halt auch eine gewisse Zeit. Ich glaube, der ESC und dann auch Fußball von den Frauen haben Basel irgendwie auf eine Karte gesetzt.
Ja.
Und von den vielen Besucherinnen und Besuchern, die wir hier hatten, eben, da kommen dann Videos und Sachen auf Instagram, das spricht sich ein bisschen um. Oder? Man sieht vielleicht auch das Reinschwimmen, das man lässig findet, dann kommt man irgendwie da hin. Aber ob jetzt wegen dem wieder riesige Konzerte in der Jockeli-Halle gebucht werden können, ich glaube, das ist vielleicht eine längerfristige Frage. Und durch das, dass man es ja vorher auch nicht hinbekommen hat, liegt vielleicht das Problem irgendwo anders.
Ja, also, ich möchte beim Videoaspekt bleiben. Da hat es etwas sehr Trauriges gegeben, nämlich so ein Halsabschneider-Video gegen die israelische Teilnehmer am ESC. Es hat auch Pali-Demos gegeben, mitten durch die Innenstadt-Tore. Was habt ihr gedacht? Also ich meine, es hat geheißen, es gibt ein Demonstrationsrecht, aber es gibt gewisse Grenzen, zum Beispiel keine Züge durch die Innenstadt, aber am Schluss haben die eben gleich stattgefunden. Also haben wir das gut gemacht?
Also das ist ja noch ein Problem gewesen. Ich habe dort auch bei der BATZ darüber berichtet im Vorfeld, dass noch eine Standkundgabung geplant gewesen wäre, also eine Antisemitismus-Standkundgabung, die hat man dann müssen absagen, also seitens Polizei, die nicht durchgeführt werden und gleichzeitig eine unbewilligte Demo dann irgendwie an der ESC-Parade zum Beispiel. Das ist natürlich ein sehr unschönes Bild mal auf den ersten Blick. Ich war auch dort vor Ort gewesen, wo das passiert ist, auf der Mittleren Brücke, wo das Ganze angefangen hat. Ich glaube aber, seitens Polizei hätte man fast nicht besser können mit dem umgehen. Sobald man eingrifft, oder, ist eine gewisse Eskalation dann da, die das Ganze noch grösser macht. Und ich glaube, in dem Fall, wenn man einfach vor Ort ist und schaut und begleitet und dann in einem Moment, das war ja dann bei der Messe zum Beispiel, wo man da das Krüppel irgendwie dann neu irgendwie abkapselt hat und so, dann ist es, glaube ich, am besten, weil die ganze Parade dort hat dann trotzdem relativ reibungslos können verlaufen.
Mhm. Yeah.
Ich glaube, es war schon der richtige Weg gewesen. Aber das Bild ist unschön.
Ja.
Ich glaube auch, man muss sich vorstellen, was für Bilder um die Welt gegangen wären, wenn das eskaliert wäre, auch von Seiten Behörden. Und ich glaube, wenn so viele Millionen Augenpaar auf unsere Stadt gerichtet sind und auch auf unser Land gerichtet sind, dann muss man sich schon auch darauf berufen, dass wir ein Land sind, wo Meinungs- und Versammlungsfreiheit hochhalten. Und darum habe ich auch gefunden, ist das entsprechend gut.
Mhm. Wir kommen auf diesen Punkt noch zurück. Gehen wir wieder zu Pharma. Da hat es mehrere Schlagzeilen gegeben dieses Jahr. Novartis und Roche investieren in den nächsten Jahren 73 Milliarden US-Dollar in den USA. Jetzt gibt es auch einen Deal, gerade neu, wegen der Medikamentenpreise. Was lösen die Vorgänge bei euch aus?
Ja, also ich finde es relativ sorgniserregend eigentlich. Also es ist kein... Es ist irgendwie ein bisschen Unsicherheit einfach vor allem an erster Stelle. Gerade eben, wenn jetzt, ich verstand das aus US-Sicht zum Beispiel, dass man will die Medikamentenpreise bei ihnen abholen, die sind dann extrem hoch. Umgekehrt für uns heisst das natürlich, dass wir uns jetzt auch da müssen stellen, dass sie bei uns allenfalls steigen. Mhm. Und was die Pharma macht, sie ist ja von Basel immer wie mehr weggeht. Von dem ist natürlich unser Wohlstand sehr abhängig. Leider ist das bei uns halt sehr konzentriert auf die Life Sciences. Und ja, das macht schon Sorgen, wenn ich so das Jahr anschaue.
Ich finde, es hat so ein bisschen den Fokus wieder mal vorgeholt, wie komisch die Beziehung ist zwischen der Basler Bevölkerung und der Pharma. Mhm. Weil es ist wie so, ich glaube, für die meisten Baslerinnen und Basler sehr schwer fassbar. Einerseits ist da die grosse Abhängigkeit, aber man ist ja doch, oder die meisten sind nicht Teil davon. Und das ist darum wahnsinnig schwierig fassbar, was dann auch wiederum eine grosse Distanz schafft, finde ich.
Ja.
Und das macht es mega schwierig. Also was mich in dem ganzen Zollstreit so gestört hat, ist, dass einfach, wie das ausgeartet ist, teilweise in eine Comedy-Show und in einer Form von absurder... Also ich meine, die Fallhöhe ist ja riesig.
Ja.
Aber es ist ja so dermaßen absurd, wie es abgelaufen ist. Und das zu verfolgen, das ist irgendwie...
Also das ist ein Kommentar zum US-Präsident Donald Trump.
Ja, auf jeden Fall, ja. Wo ja jetzt auch, ich meine, seither hat es irgendwie, ich habe es nicht wahnsinnig eng verfolgt, aber es hat seither irgendwie 2-3 Mal einen Entscheid gegeben, jetzt sind wir bei dem Zoll.
Ja.
Der letzte ist irgendwie ein paar Tage her erst und es ist aber jetzt schon wieder unsicher, ob wir uns auf das können verlassen können. Und ich meine, im Endeffekt wird einfach massiv mit dieser Schweiz gespielt. Also es
Das sind ja Dimensionen, die sich vielleicht viele auch nicht vorstellen können. Mhm. Claude, du hast ja irgendwie mal einen Kommentar, glaube ich, zu dem geschrieben. Eben Roche, der 50 Milliarden in den USA will investieren, Novartis 23 Milliarden. Und, aber in Basel hat man irgendwie das Gefühl, aber Roche hat ja ihre Türme da, die werden schon nie weggehen etc. Aber da redet man dann von ein paar hundert Millionen, die vielleicht die Türme gekostet haben.
Ja.
Also so safe sind wir dann halt schon nicht. Und ich glaube, das vergessen wir immer. Und man gibt gerne einen Haufen Geld aus, aber das ist eben auch nicht einfach so safe.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Also ob wir, also jetzt mal weg von Donald Trump, in unsere Verhältnisse, ob wir das Verhältnis teilweise oft wirklich zu fest strapazieren. Auf der einen Seite haben wir da die Aktion von Linkspromis aus dem grossen Rot gehabt, wo haben effektiv den Bau 52 auf dem Roche-Gelände schützen und freien Zugang ins Gelände haben. Dann haben wir jetzt auch eine neue Initiative, Pharma für alle. Fordern wir das Verhältnis stark raus oder ist das jetzt einfach wirklich Ausweis von einer Demokratie?
Vielleicht ist es insgeheim auch immer ein bisschen ein tief schlummernder Wunsch nach mehr Zugang zu diesem Bereich. Also ich würde sagen, Beziehung Pharma Basel ist eine enge Beziehung, aber Status, es ist kompliziert mit vielen Ängsten und Unsicherheiten. und vielleicht sind so Vorstöße vielleicht manchmal auch ein bisschen ergriffen nach mehr
Teilhabe,
mehr Mitsprachemöglichkeit und vielleicht auch ein bisschen mehr Einsicht, weil es einfach eine Blackbox ist für viele, glaube ich.
Ja gut, also wahrscheinlich für die meisten. Also,
ja.
Und auf der anderen Seite ist es eben immens wichtig für uns.
Auf jeden Fall.
Ja.
Es ist ja also gerade jetzt die Pharma für alle Initiativen, das ist ja, also der Inhalt ist ja, finde ich jetzt persönliche Meinung, finde ich ja gut an sich, weil da will man ja weil es immer mehr so Keime gibt, wo resistent sind gegen Antibiotika oder so, da tut die Pharma nicht daran forschen, weil es nicht rentabel ist.
Ja.
Und die wollen, hey, auch wenn halt etwas nicht rentabel ist, aber enorm wichtig, wenn man halt irgendwie daran forschen. Das ist ja ein gutes Ziel. Aber wenn man einfach sagt, wir öffnen einen Fonds, wo wir 70 Millionen jedes Jahr zahlen, vom Kanton, weil man kann sich ja leisten, wenn man bei allem sagt, man kann sich ja leisten, kann man sich irgendwann nicht mehr leisten.
Ja.
Und das ist ein bisschen ja, die Schwierigkeit.
Was meinst du, könnte effektiv die Initiative jetzt in diesen unsicheren Zeiten, wo völlig unklar ist, was jetzt hier genau passiert, könnte die Initiative wegen dem Zulauf bekommen, weil sie würde eigentlich eben eine Pharmaproduktion und eine Pharmaforschung irgendwie wie auf staatliche Grundlagen stellen?
Ja, Zulauf hat sie bekommen, indem sie lanciert und überwiesen worden ist. Aber also, ich glaube, der Abstimmungskampf wird erst noch kommen. Ich glaube, das wird dann am Ende schwierig. Vielleicht kommt irgendein Gegenvorschlag oder irgendeine Zwischenlösung findet. Aber klar, sicher. Also, ich glaube, man hat immer das Bild von der Pharma, die einfach auf maximalen Profit trotz allem aus ist. Und dann, dass man etwas hat, wo irgendwie unsere Medikamente, Arzneimittel etc. irgendwo sichert. Ja, das Gefühl verstanden.
Zum nächsten Thema. Frauen-EM, ihr habt sie bereits angesprochen. Was hat es gebracht, außer kurzem Fame?
Ich glaube, in der Region Basel hat man vor allem in den Wochen und Monaten nachher gesehen, dass das Interesse am Frauenfußball, am Live-Frauenfußball wahrscheinlich zugenommen hat. Also die FC Basel Frauen haben, glaube ich, einen recht deutlichen Zuwachs an Publikum erlebt. Ich weiß nicht, ob es jetzt, Stand jetzt im Dezember, immer noch so ist. Also ob sie immer noch sehr, sehr deutlich viel mehr Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion haben. Ja, und ich glaube einfach, dass die Stadt Basel auch hier hat zeigen, dass sie durchaus, also das hätte sie ja 2008 schon können zeigen, aber dass sie die Gastgeberin kann sein von so einem Event. Und das auch so kann gestalten, dass Touristinnen und Touristen wirklich gerne da sind und den Fußball feiern.
Man muss sagen, also die Zonen, die Public Viewing Zonen oder auch die Stadien, die sind oft wirklich voll gewesen. Das hat mich jetzt erstaunt. Was ist eure Erklärung?
Also mir hat es jetzt mit Blick auf die letzten paar Jahre an internationalen Wettkämpfen, sei es EM oder WM, nicht so erstaunt, weil die sind ja auch eben in England vorher und so, wo sie gewesen sind, ist das ja genauso gewesen. Darum hat man auch erwartet, dass das bei uns nicht anders ist. Was ich vor allem auch immer wieder gehört habe und höre, ist von einem Haufen Leuten, die sagen, endlich geht es einfach wieder nur um den Fußball, oder? Also man will doch einfach den Fußball schauen und irgendwie das ist toll. Und das ist, ich weiß auch nicht, ich glaube, ein Haufen sind beim Männerfußball irgendwo, haben sie nicht mehr so Lust, wie es auch immer, dass mir die Leute sagen. Aber es ist irgendwie so, hey, es geht einfach um den Fußball, um den Sport, es ist lässig und irgendwie zieht das die Leute an.
Der Frauenfußball ist gewaltfrei, der Männerfußball nicht. Was ist eure Erkenntnis dazu? Was muss beim Männerfußball jetzt ändern? Oder haben wir schon alle vergessen, dass beim Frauenfußball, dass das völlig ohne Gewalt verlaufen ist?
Es ist ein ganz anderes Publikum. Das darf man nicht vergessen. Das ist ein ganz anderes Publikum. Beim Frauenfußball ist das Publikum viel mehr Familienpublikum, viel mehr Kinder, viel mehr Frauen. Mir ist immer wichtig zu betonen, dass man das Gewaltproblem gerade im Schweizer Fußball nicht darf zu hoch hängen, weil statistisch gesehen nimmt es ab. Das ist mir einfach sehr wichtig, das zu betonen. Aber ich glaube, dass der direkte Vergleich einfach hinkt, weil es, wie gesagt, einfach nicht zu 100% das gleiche Publikum ist.
Okay, dann stelle ich die Frage an, was kann der Männerfußball lernen, damit es am Ende auch weniger Gewalt gibt? Ich meine, also bei den Frauenfußballspielen, da hat ein Polizist, um irgendwie Leute informieren, hat gelangt und bei dem Männerspiel marschiert Gruppen in Sturmausrüstung auf und schaut, dass möglichst wenig passiert.
Also was man da aber auch muss sagen, man darf nicht den Länderspielfußball vergleichen mit dem Clubfußball, weil an einer Männer-EM braucht es auch im Grundsatz deutlich weniger Polizei als im Clubfußball. Also das ist ganz ein wichtiger Punkt.
Ja.
Auch eine Männer-EM kann sehr, sehr friedlich sein und ist es in den meisten Fällen auch. Und ich glaube, dass man da einfach wirklich zwei Sachen nicht vermischen darf. Klar, auch im Clubfußball von den Frauen gibt es keine Gewalt, natürlich. Aber Länderspiel sind grundsätzlich eine friedliche Angelegenheit, auch im Männerfußball. Mhm.
Also ich habe von euch beiden jetzt keinen Tipp gehört. Aber
im Endeffekt ist das Gewaltproblem ist sehr ein männliches Problem. Mhm. Das ist sehr ein gesellschaftliches Problem in allen möglichen Bereichen in unserem Alltag. Und ich glaube, wenn man Gewalt, also ich glaube, das ist illusorisch, Gewalt loszuwerden in unserer Gesellschaft, aber wir müssen definitiv dort ansetzen, wo das Problem anfängt. Und das gesellschaftliche Gewaltproblem ist ein Männerproblem.
Also vielleicht, gut, das ist jetzt eine Wunschvorstellung, aber vielleicht ist ja durch die Frauen-EM gibt es dann auch mehr Frauen, die allgemein auch mehr an andere Spiele gehen, oder? Und das Publikum ein bisschen durchmischter wird, weil eben, es ist ja dann wahrscheinlich schon so eine Gruppendynamik, die irgendwie aufkommt in so diesen Club, ja, Feindschaften irgendwie, also unter den Fans, ist ja nicht irgendwie sonst etwas in effektiv Fans, dass das etwas könnte irgendwie verändern, kann vielleicht sein auf lange Zeit.
Genau. Also mehr Frauen, also überhaupt mehr Frauensport, das war ja dann das, was auch regelmässig aus der Politik gekommen ist. Also, dass es effektiv könnte bedeuten, dass mehr Frauen oder überhaupt Leute einfach an Sport können beteiligt werden. Ist Basel-Stadt überhaupt so weit? Also, wir haben ein Sportplatzproblem, wir haben ein Turnhallenproblem. Was meint ihr? Wie beurteilt ihr das?
Ich glaube, der Wunsch ist da, aber die Platten verschieben sich zu langsam. Also man hat ja wirklich die Nachhaltigkeit von diesem Turnier extrem in den Fokus gestellt. Ich glaube, sie ist auch wahnsinnig wichtig. Ich glaube, dass es viele Initiativen gibt, dass auch vieles läuft. Aber Fakt ist, wir haben zu wenig Sportplätze, wir haben zu wenig Orte, wo der Sport, wenn wir uns jetzt einfach auf den Fußball konzentrieren, wo der Sport kann durchgeführt werden kann. Und da muss einfach schneller etwas gehen. Genau, das hat ja auch deine Hallenbelegungsrecherche gezeigt, die aufgezeigt hat, dass da im Kanton Basel-Stadt sehr viel im Argen liegt und schlechter läuft als in anderen Kantonen. Und da hat ja der Regierungsrat Mustafa Atic in Aussicht gestellt, dass sich wird etwas müssen ändern.
Entschuldigung. Ja, bitte. Das ist also absurd an dieser Situation. Also eben auf der einen Seite haben wir den Hallenmangel und Platzmangel. Das ist ja noch das eine, das kann man noch verstehen. Wir haben auch irgendwie einen begrenzten Raum zur Verfügung. Aber dann wäre wirklich das aller einfachste, wenn man mal Digitalisierung tatsächlich betreibt und die Bewirtschaftung von diesen Hallen anständig macht. Also es kann ja nicht sein, dass eine Halle leer steht, während dem Verein da wirklich überall suchen und nicht finden, dass man das einfach koordiniert, das wäre irgendwie das Mindeste.
Was ist eure Erklärung dafür? Ich meine, also wir haben mehrere deutschschweizer Städte, sogar Ahlesheim hat einen Online-Belegungsplan und also Basel-Stadt schafft das seit Jahren nicht. Warum ist das? Zu wenig Initiative? Oder legt man in Basel mehr Wert auf den tollen Auftritt von den Behörden und vom Regierungsrat? Ist das einfach eine unklare Prioritätenordnung? Oder was meinen die?
Ja, ich glaube, man schiebt es halt ein bisschen auf die lange Bank. Wahrscheinlich ist es auf der Prioritätenliste einfach nicht so oberst oben und dann geht es halt einfach noch ein paar Jahre länger. Also ich glaube, es ist einfach das. Weil man ist schon dran, aber es ist einfach noch kein Ausrufezeichen dahinter gesetzt worden, dass es jeweils zu oberst
ist. Ja, ich glaube, da hat es vielleicht jetzt auch ein bisschen die Berichterstattung gebraucht, oder so blöd das tönt. Also ich kann nicht beurteilen, an was es liegt, aber ich glaube auch, es hat vielleicht so ein bisschen den Anstoss gebraucht, dass klar wird, es muss jetzt etwas gehen.
Und, ja, aber es ist halt auch schwierig. Also wir haben ja die ganze Thematik mit den Hallenbädern zum Beispiel, mit dem 50 Meter Schwimmbecken, wo irgendwie die Schwimmverein seit über 50 Jahren oder so das Ding wollen, und das gibt es bis heute nicht, oder? Ja. Dann will man es in ein Musicaltheater stecken, weil man sonst keinen Ort findet. Also ja, da ringen irgendwie alle ein bisschen um Platz.
Was beim Vereinssport auch dazu kommt, ist, dass ja in den meisten Sportarten nicht das Problem ist, den Nachwuchs zu finden, der ist da, das Interesse ist da, sondern die Freiwilligen zu finden, die nachher eben wie zum Beispiel im Fußball an der Seitenlinie stehen und die Mädchen und die Bubenteams auch trainieren. Ich glaube, das ist auch immer noch ein grosses Problem.
Okay. Nächstes Kapitel. Im August hat Prime News einen grossen Krach im Sicherheitsdepartement unter Interimskommandant Thomas Würgler publik gemacht. Die Regierungsrätin Stefanie Aymar hält an ihm fest. Wie schlägt sich Frau Aimar in dieser Schlacht? Was meinen ihr?
Ich glaube, sie hat, das haben ja durchaus auch schon ein paar Leute gesagt, meiner Meinung nach einen der schwierigsten, wenn nicht der schwierigste Job unter ihren Regierungsratskolleginnen und Kollegen. Ich persönlich halte es erst mal für den richtigen Entscheid, dass man am Thomas Würgler festgehalten hat.
Warum?
Weil er ja im Zug von der Reorganisation auch viele auch drastische Personalentscheide gefällt hat, sehr viel umgestellt hat, auch im Plan, wenn es darum geht, welche Abteilung rückt wo an und aus etc. Und ich glaube, das hat für sehr viele Unstimmigkeiten und vielleicht auch Unzufriedenheit gesorgt. Ich glaube aber, dass es jetzt ganz fest Konstanz und dann irgendwann auch mal Ruhe braucht. Und ich glaube, da schon wieder ein Kommandantenwechsel bzw. Wechsel in dieser Position, die im Moment verantwortlich ist, auch reorganisationstechnisch, das wäre jetzt gefährlich gewesen. Aber es muss auf jeden Fall beobachtet werden und in ein paar Monaten dann vielleicht nochmal neu beurteilt. So, auch die ganzen kritischen Stimmen, die man jetzt gehört hat.
Es ist ja noch interessant, bei Martin Roth vorher, Polizeikommandant, hat es geheißen, ja, der ist quasi zu sanft, der kann nicht genug führen und so, zu wenig Härte. Beim Würgler ist jetzt das Gegenteil der Fall, oder? Dann ist er wieder nach Napoleon und der Diktator etc. Ja, und das sind natürlich immer so Einzelstimmen, die dann ja, immer noch irgendwie zu hören sind. Also ich gebe der Lea recht, dass wahrscheinlich für die Ruhe und die Konstanz besser ist, dass er für einen Moment bleibt. Aber das Arbeitsverhältnis, das da besteht, ist einfach irgendwie sehr undurchsichtig. Also er ist irgendwie der Übergangskommandant und es hat mal geheißen, auf ein Jahr, eineinhalb oder so. Das ist jetzt eigentlich vorbei und jetzt ist er weiterhin eigentlich befristet angestellt, aber ohne Enddatum. Und das ist komisch.
Yeah, yeah.
Oder, weil, ja, und das hat jetzt Stefanie Aimar auch nie recht ganz genau können erklären.
Schwingt da halt auch eine gewisse Unsicherheit mit gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, oder? Also, dass vielleicht sie auch, ich will nicht sagen Angst, aber doch sich unwohl fühlt dabei zu sagen, so ist es und ich definiere jetzt schon, dass es bis dann ist, bevor eigentlich klar ist, ob es überhaupt...
Also mir hat es eine andere Begründung gehabt.
Okay. Ja.
Und zwar hat sie bei mir im Interview gesagt, ich will extra kein Enddatum setzen, um im Publikum nicht zu signalisieren, im Mai ist dann die ganze Sache vorbei,
okay,
und dann kann man wieder Corona mal machen, oder?
Ja.
Findet ihr das eine richtige Methode oder ist das ein falscher Umgang mit dem Personal?
Schwierig. Also ich glaube, ich finde es richtig, dass sie transparent sagt, ich kann Stand jetzt nicht sagen, wie lange das es braucht, bis alles wieder einigermaßen sich eingependelt hat. Das finde ich richtig. Wie das fürs Personal ist, finde ich schwierig zu beurteilen. Ich glaube, auch da, wenn sie es anders würd machen würde, fände man wieder Stimmen, die das super fänden und Stimmen, die dagegen reden würden. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, auch gerade in ihrer Position. Ich glaube, egal, was sie sagt und macht.
Das betrifft auch meine nächste Frage. Und zwar soll ich jetzt, damit das Kader wieder mehr zu Leuten kommt, sollen die Löhne hochgehen. Aber in der Regierung, unter Anführung von der Regierungsrätin Tanja Soland, sollen eben die Löhne allgemein angehoben werden. Also ein wesentlicher Teil sonst vom Staatspersonal sollen höhere Löhne bekommen. Findet ihr das gut?
Ja, also es ist ja fast die Hälfte, ich glaube, von allen Kantonsangestellten, 47% oder etwas. Und man hat ja hier einen sehr umfangreichen Vergleich, auch mit, also Städtevergleich, Kantonsvergleich mit anderen Verwaltungen gemacht, wo man da steht, auch bei der Polizei. Und man hat ja dort gemerkt, nicht nur bei der Polizei, sondern auch bei anderen Berichten, dass vor allem die Einstiegslöhne in Basel-Stadt relativ niedrig sind. Und dort will man sie anheben und nicht einfach durchs Band, hey, irgendwie Kader XY kriegt dann irgendwie halt nochmal 10'000 mehr, oder? Und Tanja Soland hat das einfach gefunden, machen wir es einmal richtig, anstatt halt irgendwie so ein bisschen stückchenweise. Das kann ich noch nachvollziehen, inwiefern die genauen Lohnerhöhungen jeweils sind, bei welcher Stelle. Ja, kann ich schlecht beurteilen, ob das richtig ist, aber so gesamthaft kann ich das schon nachvollziehen. Und gerade bei der Polizei ist sicher etwas, was es braucht.
Ja, ich meine, also die Rekrutierung von neuem Personal ist einer der absoluten Fokuspunkte. Die ist ja jetzt, glaube ich, in den letzten Monaten auch schon ein bisschen erfolgreicher geworden. Also sie haben, glaube ich, 24 Aspirantinnen und Aspiranten für den Herbstlehrgang können rekrutieren. Und das sind im Frühling sind das noch 10 gewesen.
Ja.
Das hat der Stefan Schmidt gegenüber dem SRF mal gesagt in den letzten Wochen. Der Polizeibeamtenverband sagt aber auch, dass die zusätzlichen Aspirantinnen und Aspiranten allein den Personalnotstand nicht können beheben können. Aber ich glaube sicher, dass das eine Anpassung vom Einstiegslohn auch hier sicher helfen kann.
Ja. Bei der Polizei ist ja das unbestritten, ob es für die anderen auch sein muss. Und da gibt es nämlich auch Kritik von den Arbeitgeberverbänden, die sagen, also für uns wird das jetzt zunehmend schwierig. Also wenn der Staat dauernd Goodies vergibt, man hat jetzt auch eine neue Velo-Initiative eingeführt, es gibt eine Velo-Fachstelle und also wenn der Staat mehr und mehr Goodies gibt, dann kommt die Privatwirtschaft nicht mehr nach. Wie beurteilt ihr das?
Ja, also wie gesagt, es kommt ein bisschen auf den Bericht drauf an. Ich meine, bei Kantonsangestellten reden wir auch von Lehrerinnen und Lehrern zum Beispiel. Mhm. Ja, wenn die auch ein bisschen mehr verdienen, kenne ich jetzt gar nicht so den Durchschnittslohn, aber ja, dort muss die Privatwirtschaft nicht konkurrieren.
Ja, bei den
Lehrerinnen und Lehrern. Ja. Mhm. Aber klar, wenn es in anderen Bereichen ist, und ich weiss es eben nicht genau, und es kommt ja jetzt auch erst, glaube ich, im Februar oder so, dann nochmal im Detail die ganze Vorlage. Aber klar, in anderen, wir haben ja auch schon gehabt, irgendwie 38-Stunden-Wochen-Forderung für Kantonsangestellte und so Zeug. Das ist dann problematisch, weil da kann der Staat sagen, ja, wir haben das Geld und dort ist die Privatwirtschaft dann wirklich im Hintertreffen. Ich finde jetzt in dem Bereich, wo man sagt, man tut Einstiegslöhne in verschiedenen Bereichen anheben, finde ich jetzt noch okay.
Ich finde auch, wenn man Vergleich zieht und sich wirklich darauf berufen kann, Kantonsvergleich zeigen, dass in Basel-Stadt die Löhne verhältnismäßig tiefer sind in gewissen Branchen, auch, also gerade im Lehrerberuf. Wenn man den Vergleich zieht zum Kanton Zürich, ist das krass. Also ich komme aus einer Lehrerfamilie, kenne sehr viele Lehrer, da gibt es ganz, ganz krasse Vergleiche. Und wenn die Vergleiche gezogen werden und man sich auf die Resultate beruft, die entsprechend so rauskommen, dann spricht da für mich nichts dagegen.
Kommen wir auf die Sicherheit zurück. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen wegen der Palästina-Demos am ESC. Am 1. Mai 2023 hat Frau Weimar ein ziemlich hartes Statement abgegeben. Also sie ist sehr hart, ist sie vorgegangen gegen die 1. Mai-Demo. Und jetzt hat man das Gefühl, es gibt keine Schranken mehr. Wenn eine Palästina-Demo irgendwie aufruft, sei es beim Weihnachtsmarkt oder sei es am ESC, dann marschiert die Demo einfach durch. Dann sagen die auch, es ist uns egal, für was wir bewilligt sind oder nicht. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite haben wir die Situation erlebt mit dem Psychiater Frank Urbaniok, der in einer Basler Buchhandlung lesen wollte. Dort haben linke Gruppierungen dann gesagt, wir wollen das nicht und haben eine Lärmaktion angekündigt und dann ist das dort abgesagt worden, später dann nachgeholt worden, wie wir wissen. Wie findet ihr das? Also wir haben jetzt so ein bisschen eine Situation von linken Gruppierungen oder auch Palästina-Gruppierungen, die im Prinzip einfach sich das Recht auf Demos holen und nehmen und andere werden da dabei dann oft eingeschränkt und man sagt dann, nein, das wollen wir hier in Basel nicht. Wie findet ihr das?
Ist jetzt sehr viel in einem. Also ich
Demo-Thematik
ist für mich auch wie nochmal separat als jetzt von dieser Urban-Jog-Geschichte vielleicht. Also grundsätzlich zu den Demos, ich glaube, der 1. Mai, den du ansprichst, das ist ja wirklich ein eintägiger Stand-off am Schluss geworden zwischen den Demonstrierenden oder Streikenden und der Polizei. Und seither ist man, glaube ich, sehr viel vorsichtig unterwegs oder setzt eher auf die Eskalation, auf die Dialogsteams. Und ich habe den Eindruck, in den jüngsten Beispielen vor allem, hat das immer sehr gut funktioniert, wenn die Polizei nicht mit einem riesen Truppen, Wasserwerfer, 100'000 Kastenwagen etc. auftritt. Aber gleichzeitig ist natürlich Signal sehr unbefriedigend für die Leute, die in ihrem Alltag jede Woche immer gestört werden. Oder das Gewerbe in der Innenstadt. Da kannst du mit niemandem reden, der sich nicht stört. Und diesen Zügen jede Woche, die dann Tramverkehr ist eingeschränkt etc. etc. Ich glaube, also dass Versammlungs- und Meinungsäußerungsfreiheit ist enorm wichtig. Ich glaube, eben gerade bei einem Weihnachtsmarkt muss man vielleicht immer hart bleiben und sagen, nein, ihr lauft jetzt halt wirklich nicht da durch. Und dann finde ich es auch in Ordnung, steht die Polizei dort in der Kette. Aber so erfolgsmässig, glaube ich, ist es fährt die Polizei besser, wenn sie ein bisschen zurückhaltend ist. Ich glaube, es fehlt dann auch die Projektionsfläche von so den Aggressionen, die teils von diesen Gruppierungen ausgehen.
Ja.
Wo sich so auf die Polizei dann auch stürzen.
Mhm.
Aber dass man sich dann das Recht rausnimmt, eben jetzt im anderen Beispiel da, einfach blöd tut bei allem, was einem nicht passt, das, also ich finde, das ist eine Sauerei. Also in dem Fall ist jetzt Aurel Füssli, wo dann die Veranstaltung mit dem Herrn Urbaniok abgesagt hat, weil da die Ankündigungen gekommen sind, dann finde ich das halt von Aurel Füssli extrem schwach. Aber jo.
Ja.
Das ist dann wie so eine Veranstalter-Sache.
Mir stehen jetzt alle Punkte, wo du, meiner Meinung nach auch sehr viele Punkte gleichzeitig, alle Punkte, die du jetzt aufgezählt hast, stehen für mich sinnbildlich dafür, dass ich finde, dass bei uns Debattenkultur abnimmt in der Gesellschaft. Ich finde, wir sollten viel, viel mehr wieder lernen, miteinander zu reden und einander auch zuzuhören. Das klingt extrem platt, aber es stört mich wirklich. Also ja. Auch jetzt rückblickend auf das Jahr stört mich das sehr.
Da werden sich jetzt viele Leute, die zuhören, darüber freuen, dass du das so sagst.
Ja, das Absurde ist, ich nehme mit dieser Aussage keine Position ein. Ja. Also, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, ich meine wirklich
klar.
Alle. Ich meine alle Menschen in dieser Gesellschaft.
Ja, ja.
Was mich an dieser Pro-Palästina-Demo-Thematik ein bisschen stört, es wird ja oft kritisiert von Seiten DemonstrantInnen, dass eigentlich über die Sache gar nicht berichtet wird, sondern nur über die Eskalationen und über Symboliken, die verwendet werden etc. Aber ich glaube, halt, das liegt extrem fest in der Hand von den Leuten, die auf die Strasse gehen, selber. Also ich meine, eine klare Abgrenzung von Gewalt, von Terror, also auch von einer Hamas, würde sicher dabei helfen, dass der Fokus wieder mehr auf die Sache rutscht. Und das ist etwas, wo ich mich ein Stück weit positionieren kann. Also ich sage, ich würde mir hier nicht einfach wünschen, dass es heisst, es wird falsch berichtet oder es wird falsch darüber geredet oder erzählt, sondern dass man hier selber auch Verantwortung übernimmt.
Ja.
Es ist ja auch die Häufigkeit von dem Ganzen. Ich glaube, darum verliert der Inhalt auch so an Bedeutung, weil wenn einfach alle zwei Tage dann irgendwie halt die gleichen Leute auf die Strasse gehen, irgendwann ist es einfach eine Übersättigung um, was sich zu viel ist.
So funktioniert Gesellschaft leider, oder? Also so funktioniert der Mensch. Und ich fände es extrem wichtig, dass man auch wieder mehr darüber reden kann, warum auf die Strasse gegangen wird und warum vielleicht auch muss auf die Strasse gegangen werden. Ich finde das extrem wichtig. Aber es wird aus verschiedensten Gründen je länger, je mehr ein bisschen verunmöglicht. Und das finde ich wahnsinnig schade und hilft langfristig niemandem weiter.
Okay. Absolut einverstanden. Ich glaube, die Gespräche finden ja im Privaten mit den Freunden, mit der Familie etc. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber dann finden die Sachen statt. Und das ist auch aber kontrovers, weil es hat ja jeder vielleicht ein bisschen eine andere Meinung. Aber ich finde, die ewigen Demonstrationen, von mir aus sollen die so einfach wie möglich stattfinden eigentlich. Aber ich finde es einfach kontraproduktiv. Das ist einfach eine persönliche Einschätzung. Weil sie tun so eben nicht einen Dialog auslösen, wie du sagst, sondern sie tun einfach nur blöd.
Das möchte ich bekräftigen, weil also ich habe zur letzten Demo-Ankündigung habe ich einen Bericht geschrieben und ich habe dabei die Posts gelesen von diesen Organisatoren und Organisatorinnen und da hat es mir zum Teil schon der Hut geklopft. Oder? Also ich meine, Intifada, das sei die zionistische Entität, müsse da irgendwie aufgehoben oder aufgelöst oder zerstört werden. Also soll ich mich anschließen bei einer Gruppierung, die irgendwie die Vernichtung von einem Staat als Ziel hat? Also da bin ich also dann schon nicht dabei. Und ich meine, es sind ja die Gruppen gewesen, die es richtig gehalten haben, nach dem letzten Terroranschlag in Australien. also zwei oder drei Tage später nachher wieder die Intifada in unserer Strasse ausrief. Ja, das finde ich schwierig.
Ich glaube tatsächlich, dass auch viel Unwissenheit.
Ja, das ist sicher so.
Und
ja.
Das, also jede Gruppierung, finde ich, die in irgendeiner Form öffentlich auf sich aufmerksam macht, das gilt zum Beispiel auch für Fußballfans, braucht Selbstregulierung. Und ich weiss nicht, inwiefern die Selbstregulierung dort stattfindet.
Das ist ja, und auch wenn man es umgekehrt mal anschaut, das ist wieder die Debattenkultur, die wir einfach nicht mehr so haben, ist halt auch gleichzeitig, wenn man den Staat Israel kritisiert, dann darf man das und das ist in Ordnung. Und dann muss auch nicht immer sofort der Antisemitismusvorwurf kommen.
Genau,
das ist irgendwie die Kehrseite.
Das ist auch ein wichtiger Punkt, ja.
Und ja, da kann man eigentlich einfach normal darüber reden, fand ich toll.
Absolut.
Ich glaube, wir urteilen und warten zu schnell und setzen abschließende Punkte, die man vielleicht noch nie sollte.
Versuchen wir das jetzt zu übertragen auf den FCB.
Das ist ein sehr guter, ein wunderbarer Übergang.
Gell,
das passt
also
doch einfach grossartig.
Brechstangenmässig. Also, jetzt haben wir einen Punkt. Wir sind Meister, oder?
So ist das nicht nur ich, sondern wir.
Wir, ja, genau. Also, wir sind Mond, wir sind Meister oder irgendwie so. Also, ja, genau. Also, ich stehe dran jetzt zur Hauptsache der ehemalige Trainer Fabio Celestini schuld oder der Shaqiri oder ist es die Mannschaft oder alles?
Schuld, genau. Wer ist schuld am Double? Claude. Nein. Ich glaube, Shaqiri seine Rückkehr heim hat wahnsinnige Kräfte freigesetzt und hat dazu geführt, dass er und ein Großteil vom Team einfach massiv haben können überperformen in der letzten Saison, was der FCB im Endeffekt zum Doublesieger gemacht hat. Und ja, an die Leistungen anzuknüpfen, ist unheimlich schwierig.
Mhm. Wie man jetzt gerade sieht, also Rang 4, auf dem überwintern wir. Also wenn man jetzt einfach mal versucht, ein bisschen zusammenzuziehen, also eben der Chelsea ist nicht mehr, wir haben einen neuen Trainer. Sind die Vereinsgeschicke auf eine gute Art jetzt gelaufen? Sind wir jetzt an einem Punkt, wo man kann sagen, jawohl, das ist nach Maßgabe dessen, was man kann für möglich halten kann, ist das gut? Oder muss man sagen, ja, also miserabel oder sogar dramatisch?
Beides nicht.
Ich muss da völlig der Lea überlassen.
Das ist in Ordnung.
Ich tue mich schnell ausschalten.
Also ich glaube, der Fabio Celestini hat weg wollen. Er hat dazu auch noch auf Russland wollen. Also ist das ein guter Entscheid? Ja, absolut. Es ist, wie es ist.
Ja.
Das ist schwierig zu beurteilen, was im Manja sein Impact-Stand jetzt ist und ob der besser oder schlechter ist.
Deine Forderungen als Expertin. 1, 2, 3.
Meine Forderungen als Expertin sind zum Glück von unserem Sportchef schon erkannt worden. Also wir müssen in der Offensive einfach dringend neue Leute haben. Mhm. Ja, und ich glaube, dass das Team mental noch sehr viel mehr muss machen, um da eigentlich tolle und eigentlich auch attraktive Fußball von Mania umzusetzen. Stand jetzt sehe ich das noch nicht. Meine Forderung, sie sollen sich alle im Daniljuk mental ein bisschen angleichen, weil er gefällt mir sehr und bringt auch das auf den Platz, den ich gerne möchte.
Wird der Meister, der FCB?
Die Möglichkeit ist da. Ich möchte mich aber nicht festlegen. Ich kann mir vorstellen, dass der FC Thun, der absolute Überraschungswintermeister FC Thun, so dermaßen weiter könnte überperformen, dass es einen Überraschungsmeister gibt. Aber ich möchte es nicht ausschließen. Es ist möglich, dass Basel Meister wird, ja.
Das ist, also obwohl ich bin jetzt nicht die größte FCB-Verfolgerin, aber ich freue mich natürlich immer, wenn sie gewinnen und auch Double-Sieger gewesen sind das Jahr. Aber so einen Underdog wie Thun, fände ich halt auch schon ein bisschen cool.
Hey, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil für mich ist gerade auch so das Gefühl als FCB-Fan, wenn nicht Basel Meister wird, dann eigentlich schon am liebsten der FC Thun.
Aha,
weil das war halt so eine sehr romantische Fußballstory. Natürlich ist es mir lieber, es wird Story geschrieben, dass Basel den Titel kann verteidigen kann. Aber wenn, dann sehr gern Thun, nicht St. Gallen.
Oder sonst so ein grosser Verein, oder?
Ja, bei den anderen Vereinen halt, die sind für noch unwahrscheinlicher die Saison als beim FCB tatsächlich.
Okay.
Aber wir sind ja kein Fußball-Podcast.
Genau, gehen wir über ins Baselbiet, Basel Landschaftliche Kantonalbank. Da hat es einen riesigen Knall gegeben. Also nach einem 100-Millionen-Abschreiber ist die gesamte Bankspitze abgetreten. Die Tochterfirma Radikant hört auf und es gibt einen Puck. Eure Kommentare.
Da halte ich mich aus und übergebe Anja das Wort.
Es ist ja noch lustig, ich kann mich noch gut daran erinnern, wo der Peter Rüebli, ich glaube vor 3 Jahren oder so ist es inzwischen schon her, 3,5, wo er genau vor dem gewarnt hat. Also SVP-Landrat, heute SVP-Präsident Basel-Land. Es war wie so ein bisschen absehbar gewesen, dass das mit dieser Radikant einfach nicht wird klappen. Und so ist es jetzt eingetroffen. Ich glaube, es ist gut, dass jetzt so schnell reagiert wird und das aufgearbeitet wird mit dieser parlamentarischen Untersuchungskommission. Und dann wissen wir mehr. Aber es ist wie das passiert, was ein Haufen auch schon ein bisschen geahnt haben.
Ja. Der politische Impact.
Auf wer meinst du jetzt?
Ja, beispielsweise auf Herrn Lauber. Also Regierungsrat Anton Lauber, Finanzdirektor etc.
Ja, eben, ich glaube, das werden wir jetzt halt sehen nach dieser Untersuchung, was inwiefern er da politisch auch wird tangiert. Das kann ich jetzt schlecht beurteilen.
Ja.
Aber es ist gut, gibt's, das ist ja sehr selten, dass so ein Puck eingesetzt wird. Klar. Also in Basel haben wir das letztes gesehen wegen dem Biozentrum, glaube ich.
Ja.
Und das ist wirklich eine sehr, sehr seltene Sache, darum ist das gut. Aber der Impact, das kann ich noch nicht voraussehen.
Ja. Wir bleiben zu Liestl. Dort ist gewählt worden, anstelle von der Monika Gschwind kommt der FDP-Parteikollege Markus Eigenmann. Aber er ist nicht grandios gewählt worden, nur mit 2700 Stimmen Vorsprung auf die GLP-Gegnerin. Frau Bucher, also, ich meine, vor wenigen Jahren noch wäre die FDP so durchmarschiert, dass eine GLP-Herausforderin praktisch nicht stattgefunden hätte. Und jetzt ist er ab, also er musste zittern und 2700 Stimmen Vorsprung. Die Urteil, Anja.
Ja, also es hat natürlich einerseits an der Konstellation gelegen im ersten Wahlgang, dass es 2 bürgerliche Kandidaturen gegeben hat, wo die Stimmen einfach gespalten haben. Da ist eine FDP und eine SVP auch, gibt es halt vielleicht mal Zoff zwischendurch. Aber GLP ist vielleicht auch einfach attraktiv in dem Sinn, dass man sich nicht ganz so muss entscheiden, sondern es ist ein liberaler Gedanke rum, mit einem sozialen Gewissen und dann irgendwie noch eine Klimapolitik, die ich glaube halt schon vielleicht gerade in einer Aglo oder so die Leute ansprechend finden, weil sie nicht wenn irgendwie sich da oder da positionieren. Und man hat ja gesehen, wir haben sie schon gesehen beim Tommy Schur da, der gewählt worden ist, EVP-Regierungsrat, anstelle von einer Sandra Solberger, SVP, wo die grösste Partei im Kanton ist. Mhm. Weil die Leute wollen einfach in der Regierung nicht so extrem Positionen. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Und so die mittigen Leute, die sind immer irgendwie halt breit wählbar. Mhm. Und der Markus Eigenmann ist überhaupt kein Hardliner.
Das klar. Nicht.
Aber dass so die mittigen Figuren doch noch vielen Leuten gut können abräumen, hat sich das, glaube ich, gezeigt.
Mhm.
Was mir da vielleicht noch aufgefallen ist, aber das ist eine reine Beobachtung, ich habe das natürlich nicht im Detail erfasst, aber die GLP hat meiner Meinung nach eine relativ hohe Präsenz auf Social Media gehabt, im Wahlkampf.
Aha, ja.
Also im Vergleich habe ich das so empfunden, zumindest in meiner Bubble hat es mir sehr viel GLP-Wahlwerbung angezeigt. Also ich habe zumindest auf den sozialen Medien habe ich sie einfach stärker präsent wahrgenommen. Aber alles in allem als jemand, der in Baselbiet kein Crack ist, wenn es um Baselbieter Regierungsratswahlen geht. Ich habe den Wahlkampf als sehr dumpf und in der Tendenz recht langweilig wahrgenommen.
Was ja ganz am Anfang überhaupt nicht der Fall war. Also das Baselbiet hat ja ein Sommerloch gestopft.
Genau.
Da sind alle Politiker.
Aber weißt du, was ich meine? Gell? Yeah. Es ist, irgendwann ist es dann wirklich so in einen Bereich gelaufen, wo ich musste sagen, puh, okay, ja.
Klar. Also der Klaus Kirchmeier hat eigentlich im Alleingang einfach da für tagelang und wochenlange Schlagzeilen gesagt. Und danach, als er weg vom Fenster war, ist klar gewesen, okay, jetzt wird es halt, ja.
Da dazu eine Frage. Und zwar der Melchior Buchs, FDP-Präsident. Also, zum vielleicht erklären, also Klaus Kirchmeier hat sich im Mai, Juni bereit erklärt, der grüne Ex-Landrat hat sich bereit erklärt, für die FDP eben den Sitz zu erobern. Und, also,
bereit erklärt.
Ja, ja, also hat sich eigentlich aufgedrängt. Ja, ja, genau. Und man hat dann in der FDP darauf nicht reagiert oder hat gesagt, ja, ja gut, also wenn der Herr Kirchmeier will kommen zu unserer Partei, sehr gerne und wir werden sein Angebot dann prüfen. Darauf haben jetzt einen Kommentator gegeben, zum Beispiel auch Prime News, so gefunden haben, das hat man niemals dürfen gestatten, weil der Kirchmeier ist ein totaler Superpromi und alle, die nachher kommen und sich melden und sagen, ich möchte allenfalls, die werden am Superprofi Kirchmeier gemessen. Hat die FDP dabei versagt, also Parteileitung dabei versagt und hat man dem Kirchmeier müssen sagen, los, kannst gerne zu unserer Partei kommen, aber auf keinen Fall werden wir jetzt einen Star-Import nehmen, der dann nachher für uns irgendwie antritt für die Regierungsratswahlen. Deine Beurteilung?
Ja, also man hat ihn ja dann auch nicht genommen. Also, oder du meinst grundsätzlich in Partei aufgenommen? Oder?
Nein, sondern dass man ihn von Anfang an markiert. Das wäre jetzt meine Vorstellung gewesen, dass man ihn von Anfang an markiert und auch öffentlich markiert, einen Tag nach dem ersten Bericht in der BAZ, dass man ihm sagt, er kann in die Partei kommen, gerne, aber auf keinen Fall werden wir ihn antreten lassen oder werden wir eine Kandidatur von ihm diskutieren.
Ja, ja. Das, ja. Jetzt wäre das besser gewesen, aber es ist ja auch vorher, das ist ja relativ lang auch schon geplant gesehen und diverse Gespräche und da hat es irgendwie Leute in der Partei gehabt, die das sensationell gefunden hätten, wenn er das macht, eben weil er einfach einen sehr bekannten Namen in diesem Kanton hat und ein Schwergewicht ist in der Politik. Und da hat es halt auch in dieser Partei sicher unterschiedliche Meinungen gegeben. Und darum gut, hat sich der Melchior Buchs vielleicht einfach müssen das rausnehmen und sagen, nein. Aber das wäre ja dann auch nicht so basisdemokratisch richtig wahrscheinlich.
Gut, ab neuem Jahr ist Markus Eigenmann im Amt und da wird auch die Erziehungs-, Bildungs-, Sport-, Kulturdirektion von der Monika Gschwind übernehmen. Gehen wir zur Person von 2025. Wer ist das für euch gewesen?
Das ist für mich extrem schwierig zu beantworten und darum berufe ich mich auf die naheliegendste Variante für mich als FCB-Fan und entscheide mich für den Jerdan Shaqiri, der das lang ersehnte Double heimgeholt hat.
Aber er hat jetzt offenbar, wenn ich als Nicht-Fußball-Zuschauer erfahren habe, sogar eine Penalty verschossen.
Er hat sogar drei Penaltys hintereinander verschossen.
Okay, okay. Ja, und, und du erzählst das?
Ja, also nach dem Sommer, den man dank ihm als FCB-Fan erleben durfte, auf jeden Fall. Aber das ist der Fußball. Wenn man ihn nicht im Herzen trägt, dann bringt er sehr viele Fragezeichen auf, von Seiten Fußballfans mit sich. Das verstand ich, glaube
Anja?
Es tut mir mega leid, aber ich kann die Frage nicht beantworten. Es gibt für mich nicht eine Person, die jetzt so derart rausgestochen hat. Also irgendwie nur liegend so aus Polit- und Eventsicht wäre irgendeine Konradin Kramer oder so, aber das will ich ihm eigentlich auch nicht gönnen.
Das wird es noch gemein.
Ja, das hat er jetzt sehr gern gehabt. Ja.
Aber vielleicht kann ich das einfach allen widmen, die bei all den Events, die wir haben dürfen, geniessen und erleben hinter den Kulissen, einfach zu Tausendsten oder Hundertsten da geschafft haben und das ermöglicht haben, sind sie die Menschen des Jahres.
Ich nehme eine Person hier raus und die ist überhaupt nicht sehr berühmt, das ist der Massimiliano Troia. Ja, also, weil ich habe kürzlich dabei sein im Schwarzen Peter, dort gehen Leute ohne Obdach oder in prekären Lebenssituationen. Also der Massimiliano Troia ist ein Coiffeur Und seit 10 Jahren geht er zum Schwarzen Peter 3-4 Mal im Jahr und geht diesen Leuten dort die Haare schneiden, gratis. Und das finde ich grandios. Es gibt einen Film, den ihr könnt finden auf primenews.ch oder das könnt sehen und ihn reden hören dazu. Darum ist er meine Person 2025. Mit was für Gefühl schaut ihr ins nächste Jahr?
Ach du. Eigentlich komme ich zurück auf das, was wir irgendwann am Anfang mal gesagt haben. Also ich gehe mit der Hoffnung ins neue Jahr, dass wir alle wieder ein bisschen lernen, uns ein bisschen respektvoller zu begegnen, zuzuhören, zu reflektieren, auch die eigenen Gedanken und Taten und vielleicht auch mal eine Kehrtwende einzuschlagen, wenn man merkt, dass man irgendwie in irgendeinem Punkt im Leben falsch abgebogen ist. Mhm. Genau, das würde ich mir sehr fest wünschen.
Ja. Anja?
Ja, ich glaube, mit allem, was im Moment läuft, das ist ja ein Haufen und leider auch ein Haufen schwierige Situationen, sei es Krieg oder Zollstreit oder weiss der Geier was, ist so der Blick ins nächste Jahr natürlich schon ein bisschen mit Unsicherheit behaftet. Also bei mir jetzt, ich hoffe, dass es in der einen oder anderen von diesen Konflikten irgendwelche Lösungen oder Näherung an Lösungen wird geben. Und ja, da hoffe ich jetzt einfach mal ganz, ganz fest, dass das so ist. Und es gibt ja dann auch so Neujahrswünsche oder so, vielleicht hilft das etwas.
Ja, yeah. Also an diesem Punkt kann ich, an beiden Punkten kann ich anschliessen. Wir haben wirklich extreme Unsicherheit, das schüttelt extrem am Tisch. Da wäre auf mir Wunsch, dass wir uns vernünftig an Fakten halten und dass wir uns irgendwie mehr auf Dialog wieder einstimmen und wirklich vernünftige Lösungen fällen und nicht irgendwelche Machtgewinne aus der unstabilen Situation ziehen. Ja, auf unsere Wünsche stoßen wir jetzt noch an. Liebes Prime News Publikum, alles Gute im nächsten Jahr und danke für Ihre Treue.
Feurobenbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.